So. Ja, schön, dass so viele da sind. Ich stelle mich kurz vor. Es gibt einige, glaube ich, die kennen mich nicht oder die sehen mich zum ersten Mal. Ich bin der Simon, komme eigentlich aus Mittelhessen. Mir hat der Herr eine niederbayerische Frau auferlegt, als ich in München studierte. Bin aber ganz zufrieden mit ihr. Ja, und habe dann hier nach Kelheim eingeheiratet. Na, das ist zu dunkel. Das ist zu dunkel. Und nee, wir haben drei Kinder. Zwei davon haben gerade ihre schauspielerischen Fähigkeiten gezeigt. Ich wusste gar nicht, dass mein Sohn so der Schauspieler ist. Genau, und ich habe die Ehre, heute zu diesem ganz besonderen Tag, zu Ostern, zu euch zu reden. Und möchte aber vorher noch beten, dass Gott mir die richtigen Worte gibt. Ihr könnt sitzen bleiben. Weil ohne das wird es für mich ganz schwer. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir hier sein können, dass wir auch schon so viel gehört haben von deiner Botschaft, die uns heute begeistert, dass du auferstanden bist. Du hast den Tod besiegt und dieser Tod, der kann gegen uns nichts mehr ausrichten, wenn wir dein Opfer für uns annehmen. Und ich danke dir, dass wir heute daran denken können, das feiern können. Und möchte ich ganz besonders jetzt um deinen Segen bitten und um deine Leitung in den nächsten 30 Minuten. Und dass du mir auch die richtigen Worte gibst. Danke, dass wir sein können. Bitte lass uns auch gut zuhören. Amen. Also das Thema, das habe ich mir mit meiner Frau ausgedacht, abends im Bett. Tatort Golgatha, wenn Liebe tötet. Und ich möchte euch heute ein bisschen mitnehmen auf eine Reise in einen Gerichtssaal. Und wir werden diesen Tatort Golgatha etwas beleuchten von einigen Seiten. Stellt euch vor, ihr kommt in ein Gericht, die schweren Holztüren gehen auf und in dem Gerichtssaal befinden sich schon einige Leute, es befindet sich eine Zuschauerschaft da, es befindet sich dort ein Ankläger, ein Rechtsanwalt und vorne der Richterstuhl ist noch leer. Wir können nicht genau zuordnen, wer ist der Angeklagte, sind da noch weitere Menschen und es ist so eine unwirkliche Stille in diesem Gerichtssaal. Und wir selbst nehmen auch einen Platz ein, einen Zuschauerplatz und setzen uns dorthin und lauschen dieser Szenerie und warten gespannt darauf, dass der Richter kommt. Und dann wird es leise und plötzlich geht krachend hinter dem Richterstuhl das Tor auf und der Richter kommt herein. Und dieser Richter ist Gott selbst. Alles erhebt sich in diesem Gerichtssaal und der Richter deutet den Menschen, ihr dürft euch wieder setzen. Erst dann darf man sich setzen und die Zuschauerschaft setzt sich laut hin. Auch der Kläger ist da und der Rechtsanwalt, sie setzen sich in ihren Roben hin. Und der Richter deutet zu dem Kollegen der Anklage, doch bitte die Anklage vorzulegen. Und er fängt an. Hochwürdiger Richter, verehrte Zuschauer, verehrter Rechtsanwalt, dem hier anwesenden Pontius Pilatus wird Folgendes zur Last gelegt. Ihm wurde in der vergangenen Osterwoche ein Mann namens Jesus von Nazareth vorgeführt. Diesen befand er als gerechten Mann. Trotzdem ließ er ihn foltern. Er machte sich über ihn lächerlich, indem er ihm eine Krone aus Dornen, ihn von Soldaten verprügeln ließ, ein Purpurgewand anzog und ihn in diesem geschundenen Zustand vor eine manipulierte Menschenmenge stellte und sich weiter über ihn lustig machte. Obwohl er wiederholt keine Schuld an Jesus feststellen konnte, verurteilte er ihn zum äußerst brutalen Tod am Kreuz aus reiner Machtversessenheit. Denn es ängstigte ihn, seine Macht zu verlieren. Er beauftragte seine Soldaten, den bereits sichtlich angeschlagenen Jesus ein Kreuz auf den Rücken zu binden, ihn durch die Stadt zu jagen und auf einen Berg zu tragen. Dort wurde dieser Gerechte zwischen zwei Ungerechten auf das Kreuz gelegt, die Hände und Beine gefesselt und mit jeweils starken Nägeln durchtrieben. Der Mann wurde am Kreuz aufgerichtet. Der Spott nahm auch dann kein Ende. Wurde ihm nur widerliches Essig gegeben. Er richtete sich immer wieder an den Nägeln auf, um nach Luft zu ringen. Letztlich verblutete er dort 3 Stunden später. Die Anklage lautet somit auf Mord in besonders schwerem Fall, Folter, Misshandlung und unterlassene Hilfeleistung. Der Angeklagte wird gebeten, sich in den Zeugenstand zu begeben. Ist alles nur fiktiv. Habt ihr schon gemerkt, ne? Und der Pilatus, der spricht dann: Hochwürdiger Richter, ich habe meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn dieser Jesus, der wurde mir vorgeführt als ein Aufruhrer aus dem Volk. Selbst deren Priester waren in eine Verschwörung gegen ihn verwickelt. Sie führten ihn zu mir und verlangten, dass ich gemäß ihrem Gesetz einen Menschen kreuzige und einen Verbrecher freigebe. Die Priester und Obersten des Volkes hatten sich geeinigt, dass dieser Jesus gekreuzigt werden sollte. Ich wurde lediglich als ausführendes Organ benutzt. Selbst die Anklage wurde durch die hohen Priester vorgebracht, obwohl ich wiederholt darauf hinwies, dass dieser Mensch unschuldig sei. Letzten Endes waren es auch die hohen Priester und die Juden, das ganze Volk, die diesen Mann am Kreuz sehen wollten und das Urteil sprachen. Es war keineswegs meine Schuld, dass dieser Mann am Kreuz landete. Ja. Nun wird Kaiphas in den Zeugenstand gerufen. Und er sagt, das war der hohe Priester zum damaligen Zeitpunkt: Auch ich wasche meine Hände in Unschuld. Seine eigenen Freunde wollten diesen Jesus doch am Kreuz sehen. Dieser Judas kam zu uns und wollte Geld haben und ihn verraten. Den können wir heute nicht mehr befragen, warum er ihn am Kreuz sehen wollte. Er war es, der ihn verriet. Er kam auch danach nochmal zu uns und wollte das Geld wieder zurückgeben. Das wollten wir aber nicht mehr haben. Er hat sich selber umgebracht. Auch andere Freunde von ihm haben geleugnet, zu ihm zu gehören. Er hatte keine Freunde. Und selbst von denen, die sich so nannten, wurde er verraten. Plötzlich steht ein Zuschauer auf. Ein gewisser Paulus. Der meldet sich zu Wort und sagt: Es ist doch nicht so, dass ihr alle unschuldig seid. Jeder weiß, dass dieser Mann wegen uns dort hing. Alle waren wir darauf versessen, dass er am Kreuz hängt. Er selbst hat gesagt, dass er wegen uns dort hängen wird. Und als er dort hing, da hat sich keiner darum geschert. Und plötzlich merken wir in der Zuschauerschaft: Oh, das Ganze hier hat was mit uns zu tun. Mit uns selbst. Das sind Verse aus Römer 3. Hier schreibt Paulus: Da ist keiner, der gerecht war. Niemand. Keiner hat nach Gott gefragt. Alle sind abgewichen. Alle sind verdorben. Und plötzlich steht ein Petrus aus der Zuschauerschaft. Und er meldet sich zu Wort und sagt: Dieser Mann wurde gekreuzigt durch euch. Und er zeigt in die ganze Zuschauerschaft: Ihr habt ihn durch die Hände der Ungerechten, durch die Römer, ans Kreuz schlagen lassen. Wir alle sind schuldig und niemand kann freigesprochen werden von der Schuld. Und dann erhebt sich der Richter und erhebt seine Stimme und er ruft einen weiteren Zeugen in den Zeugenstand, seinen eigenen Sohn. Und es öffnet sich die Tür zum Gerichtssaal und dort steht Jesus Christus mit Löchern in den Händen und in den Füßen. Und er geht mit festem Schritt zu diesem Pult vor dem Richter. Und alle wundern sich, was? Dieser Mensch? War Gottes Sohn? War das Richters Sohn? Und auch Jesus sagt, niemand ist unschuldig. Der Tatort Golgatha ist der Fall Gott gegen Mensch und Mensch gegen Gott. Ich war verlassen von allen. Von meinen Freunden, von meinen Feinden. Geschlagen, gefoltert, misshandelt. Ich wurde durchbohrt, damit ich die Strafe trage, die ihr alle hättet tragen müssen. Diese Gerichtsversammlung ist das Verfahren Gott gegen Mensch. Und jetzt wird auch dem letzten Zuschauer klar, die handelnden Personen der Kreuzigung, sie stehen nur für alle Menschen. Er wurde verfolgt von Eliten und vom niederen Volk, von Freunden und von Feinden, vom eigenen Volk und von der Welt, von den Römern. Sie alle sind nur das ausführende Organ einer ganzen Welt gegen Gott, gegen Jesus Christus. Ein Gericht klärt nicht nur die Frage, wer hat Schuld, sondern ein Gericht klärt auch die Frage, warum? Welches Motiv? Wer und warum? Warum das alles? Als Jesus Christus hier auf dieser Erde war, da hat er diese Frage auch zweimal gestellt. Vater, Vater, kann das nicht an mir vorübergehen? Warum? Und auch am Kreuz, das große Eloi, Eloi, lama sabachthani, das hat er gerufen. Das heißt, warum, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vielleicht hast du dich jemals mal gefragt, warum so brutal? Warum hat Gott ein Opfer gefordert? Warum kann Gott nicht einfach so vergeben? Warum kostet Gott Vergebung so viel? Warum ist das so teuer alles? Und wenn wir alle so schlimm sind, wieso hat er dann nicht uns umgebracht? Warum hat er das gemacht? Kann Gott uns nicht einfach so in den Himmel lassen? Ich möchte uns jetzt mitnehmen in Gedanken über das Wesen Gottes. Warum musste ein Opfer, ein Stellvertreter kommen? Und wir wollen in diesen Gerichtssaal stehen bleiben an der Stelle und nicht mehr weitermachen. Dieser Gerichtssaal, den wird es so einmal geben. Die Bibel verwendet sehr oft das Jargon von Gericht. Und Gott wird auch als Richter beschrieben. Aber stellen wir uns einmal vor, er wäre als Richter gekommen und nur als Richter. Dann gäbe es keinen Raum zur Buße mehr. Wir hätten keine Chance. Ich habe mir einige Gedanken gemacht zum Thema das Wesen Gottes. Und eine Sache, die Gott beschreibt, ist, seine Gerechtigkeit und Heiligkeit, die unabänderlich ist und unendlich. Ich habe meine Frau gefragt, wie würdest du Gerechtigkeit beschreiben? Und sie hat gesagt, ja, wenn ein Mörder eine Strafe bekommt, ins Gefängnis muss, oder in anderen Ländern sieht die Strafe auch anders aus, dann empfinden wir das als gerecht. Oder unser Kind, die Lina, da sagen wir häufig ab ins Zimmer. Weil manchmal ist sie ungehorsam und es muss dann etwas geben, was sie bestraft. Wo sie merkt, sie hat jetzt was falsch gemacht. Sie empfindet das aber komischerweise als Ungerechtigkeit. Die Mia zum Beispiel, die geht dann auch ganz brav. Aber es funktioniert auch andersrum. Gerechtigkeit ist auch dann, wenn wir jemanden belohnen für etwas, was er richtig gemacht hat. Auch das empfinden wir als gerecht. Wir können Gerechtigkeit nicht anhand von Beispielen beschreiben. Gerechtigkeit, man müsste einen abstrakten, allgemeingültigen Satz finden, der Gerechtigkeit beschreibt. Und wir haben uns dann Gedanken gemacht, was wäre der richtige Satz, um Gerechtigkeit zu beschreiben. Wir sind dann auf diesen Satz, haben uns auf diesen Satz geeinigt. Gerechtigkeit ist ein Maßstab für ein individuelles Verhalten. Ihr könnt euch ja selber Gedanken machen, ob das für euch richtig wäre. Ich denke, das ist schon so die korrekte Definition von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein Maßstab für ein individuelles Verhalten. Wir legen einen Maßstab an das an, was wir tun. Und damit messen wir unserem Verhalten einen gewissen Wert bei. Und in der Philosophie wird ganz heiß diskutiert, woher kommt dieser Maßstab? Woher wissen wir, was der korrekte Maßstab ist? Woher haben wir einen Wertekanon, der uns bewerten lässt, ob eine Handlung gerecht bestraft oder eben nicht ist? Und somit ist Gerechtigkeit auch eine Art Empfinden. Es ist eine Art Empfinden, die in unser Herz gelegt ist. Wir müssen diese Welt mit irgendetwas vergleichen, was diesen Maßstab in uns entstehen lässt. Manchmal hilft es auch, das Gegenteil von etwas zu beschreiben. Wenn ihr sagen würdet, was ist das Gegenteil von Gerechtigkeit, würde jeder sagen, ja, Ungerechtigkeit ist ja klar. Das Gegenteil von Gerechtigkeit ist Willkür. Das bedeutet nämlich, dass man eben nicht einen korrekten Maßstab für ein Verhalten anwendet. Das ist auch dann eine Form von Ungerechtigkeit, aber Willkür ist das Gegenteil von Gerechtigkeit. Und wenn wir in die Geschichte der Welt schauen, dann sehen wir, da waren Herrscher, die immer wieder willkürlich regiert haben. Die haben nach Gutdünken, nach dem, was sie halt für lustig empfanden, Menschen bestraft oder belohnt. Auch in primitiven Religionen und auch in anderen Religionen, die sich nicht für primitiv halten, findet man Willkür. Aber das empfindet der Mensch als Ungerechtigkeit. Und auch, wenn etwas passiert auf dieser Welt, ein Tsunami über eine Insel geht und 250.000 Menschen sterben, und steht in der Zeitung, warum? Und dieses Warum drückt aus, dass wir einfach danach dürsten. Das war ungerecht. Wir dürsten nach Gerechtigkeit. Warum musste dieser Mensch oder diese unschuldigen Menschen sterben? Das Empfinden von Gerechtigkeit ist uns ganz tief ins Herz gelegt. Ein Beispiel zum Beispiel. Das hat Obama gesagt, als Osama bin Laden getötet wurde. Und das war die erste Zeile, die überall über die Bildschirme flimmerte. Und da habe ich damals einen Screenshot von gemacht. Er hat gesagt in seiner Rede danach, der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Justice has been done, hat er gesagt. Weil der Durst von der Menschheit gelöscht wurde. Dieser Mensch war schuldig und er musste diesem Verhalten einen korrekten Maßstab anlegen. Und das war der Tod, unserem Empfinden nach. Sei dahingestellt, dass er kein Verfahren hatte, und ich will auch keine politische Aussage machen. Das ist mir wurscht. Also ist mir nicht wurscht, aber darum geht's heute nicht. So. Ein Philosoph des 20. Jahrhunderts, Alvin Plantinga, hat mal das gesagt. Und das fand ich ist ein sehr interessantes Zitat. Der hat gesagt, mein Argument gegen die Existenz Gottes lautete, die Welt sei grausam und ungerecht. Woher aber hatte ich meine Vorstellung von gerecht und ungerecht? Womit verglich ich diese Welt, wenn ich sie ungerecht nannte? Wir finden es nicht richtig und ungerecht, dass Menschen leiden müssen, ausgeschlossen oder unterdrückt werden oder verhungern. Aber der ganze Prozess der natürlichen Auslösung und Evolution basiert auf Tod, Zerstörung und Fressen und Gefressenwerden. Mit welchem Recht nennt der Atheist dann die Welt ungerecht und grausam? Wenn Sie wirklich ganz sicher sind, dass diese Welt ungerecht und böse ist, gehen Sie davon aus, dass es irgendeinen außerhalb oder über der Natur liegenden Maßstab gibt, auf dem Ihr Urteil beruht. Das Empfinden von Ungerechtigkeit ist ein starkes Argument für die Realität Gottes. Und das ist wahr. Ja? Die Theodizee-Frage, die stellen sich alle immer, warum müssen Menschen leiden, warum lässt Gott Leiden zu? Aber denken wir ein Stück weiter. Warum, dass wir das empfinden können, ist eigentlich ein Argument dafür, dass es Gott gibt. Gerechtigkeit ist uns ureigen ins Herz gelegt. Und noch mehr ureigen trägt Gott das in sich. Wenn wir jetzt sehen, ich habe bei Bible Server, das ist eine Internetseite, da kann man eingeben das Wort Gerechtigkeit und dann wird überall aufgezählt, wo dieses Wort Gerechtigkeit vorkommt. Und das könnt ihr jetzt schlecht lesen, ja, das tut mir leid, irgendwie von der Auflösung her passt das alles nicht so. Aber ich kann es lesen. Und ich lese es euch halbwegs vor. Auf jeden Fall ist es ganz interessant, was über Gott da steht. Er wird ganz oft mit dem Wort Gerechtigkeit in Verbindung gebracht, vor allem im Alten Testament. Und da steht ganz oft, du vergibst mir nach deiner Gerechtigkeit. Deine Gerechtigkeit. Da wird ganz oft unsere Gerechtigkeit der Gerechtigkeit Gottes gegenübergestellt. Und das lässt doch aufhorchen. Warum ist es so? Was ist Gottes Gerechtigkeit? Ich habe früher viel Büchertisch gemacht in München, als ich studiert habe. Und da kamen immer Menschen zu uns und wir haben Bücher verteilt und dann hatten die Fragen und wir sind mit denen ins Gespräch gekommen über Gott und die Welt und manchmal auch einfach nur so. Ja, das ging immer Samstag bis 3 Uhr nachts. Heute bin ich immer schon um 10 müde. Ich verstehe gar nicht, wie ich das früher geschafft habe. Auf jeden Fall standen wir dann da. Und irgendwann checkt man, die Leute haben immer die gleichen Fragen. Die Leute haben immer die gleichen Aussagen und sie sagen immer das Gleiche. Ja? Und letzten Endes haben sie auch immer gesagt, ja, aber ich bin eigentlich gar nicht so schlecht. Eigentlich bin ich ganz gut. Nach meiner Gerechtigkeit bin ich eigentlich ein ganz guter Typ. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das Problem ist Gottes Gerechtigkeit. Denn du könntest alle Gesetze in der Bibel halten und du würdest diese Unendlichkeit an Heiligkeit nicht erfüllen. Da müssten Millionen Bücher geschrieben werden, um Gottes Gerechtigkeit irgendwie zu beschreiben. Das ist seine Gerechtigkeit, denn er ist unendlich. Er ist unendlich heilig. Er ist unendlich gerecht. Du kannst nicht Gottes Gerechtigkeit erfüllen. Aber an dem Durst, an deinem Durst nach Gerechtigkeit erkennst du Gottes Wesen und merkst auch, es gibt eine Hoffnung auf die gestillte, auf diesen gestillten Durst nach Gerechtigkeit. Die hat jeder, vor allem wenn man ungerecht behandelt wird und dieser Mensch dafür nicht bestraft wird. Diesen Durst haben wir in uns drin. Und ich kann euch sagen, Gott ist gerecht und heilig. Und er ist so gerecht und heilig, dass du niemals, niemals in seine Nähe kommen könntest. Er misst unseren Taten immer an dem korrekten Maßstab und den korrekten Wert bei. Und das bedeutet, du hast keine Chance. Du hast keine Chance vor ihm. Nach seiner Gerechtigkeit bist du ein Sünder. Und jetzt hat Gott als Richter ein Riesenproblem. Wir haben am Anfang gesehen, es geht um Gott gegen die Welt. Und letzten Endes geht es auch um Gott und dich persönlich. Du sitzt auf der Anklagebank. Und er muss dich verurteilen. Er muss der Gerechtigkeit Genüge tun. Wir sind immer noch bei der Frage, warum? Gott hat ein Riesenproblem, denn sein Charakter, sein Wesen ist auch geprägt von diesen Begriffen. Gnade und Liebe. Gnade und Liebe. Und das kriegen wir nicht zusammen. Gott möchte uns vergeben, er möchte uns bei sich haben, deswegen hat er uns geschaffen, um Gemeinschaft zu haben mit Menschen, mit seinen Geschöpfen. Aber wir haben gesündigt und Gnade und Liebe passt einfach nicht zu dieser Gerechtigkeit, die Gott in sich trägt und die unabänderlich ist. Was ist nun Gnade und Liebe? Gnade heißt, dass wir unverdient vergeben. Oder im korrekten Sinn, im abstrakten Sinn ausgedrückt, Gnade bedeutet das Nicht-Anwenden des korrekten Maßstabes für unser Verhalten. Also es steht genau diametral der Gerechtigkeit entgegen, die Gott in sich trägt. Wir müssen auch sagen, dieser Begriff darf in unseren Gerichten keinen Platz haben. Darin würde unser Rechtsstaat zugrunde gehen. Ein Richter darf nicht nach seinem Gutdünken gnädig sein. Daran würden moderne Gesellschaften zerbrechen. Weil dann würde das bedeuten, dass Menschen dass bei verschiedenen Menschen nicht die Rechtsstaatlichkeit angewandt wird. Und damit steht das Ganze gegen unser Empfinden von Gerechtigkeit. Gnade ist kein natürliches Empfinden von uns. Es ist eigentlich genau das Gegenteil. Der Gerechtigkeit wird eben nicht Genüge getan. Und wenn wir uns weiter Gedanken machen, Gott ist auch Liebe. Auch das ist etwas, was er mit diesem Gerechtigkeitswesenzug nicht übereinbringt. Was ist Liebe? Liebe ist immer teuer. Liebe ist einfach, wenn du den liebst, der dich glücklich macht. Es ist einfach. Denn der macht dich ja glücklich, dann liebe ich den auch. Ja? Es ist einfach, den zu lieben, der dich auch liebt. Aber lass den Menschen, den du liebst, mal Probleme bekommen. Lass den Menschen, den du liebst, mal in eine tiefe Depression fallen. Vielleicht dein Ehepartner. Das ist unfassbar schwer teilweise. Unfassbar schwer. Und dann wird sie teuer, die Liebe. Es bedeutet in vielen Fällen das Mittragen von Lasten. Ich möchte das an einem Beispiel einmal deutlich machen. Meine Kinder, die werden geboren und sind zunächst völlig hilflos. Und erst Jahre später können sie auf ihren eigenen Beinen stehen. Warum? Weil ihre Eltern ihre Freiheit und Ungebundenheit aufgeben oder aufgegeben haben. Wir müssen zulassen, wir jetzt, die Lena und ich, wir müssen aktuell zulassen, dass unsere Kinder unsere Freiheit beschneiden. Wenn wir uns nur mit denen befassen, wenn wir gerade Lust haben, wenn wir nicht unserer Karriere und unseren Hobbys nachgehen, dann werden sie nur körperlich aufwachsen. Sie werden seelisch verarmen. Sie werden unselbstständig sein. Sie werden massive Probleme bekommen. Und deswegen heißt Liebe immer, dass man Opfer bringt. Entweder ich opfere meine Freiheit für meine Kinder oder ich opfere die Freiheit der Kinder. Sie werden später dann nicht so selbstständig sein, nicht so frei sein, wie ich das im Moment erlebe. Und um Kinder zu lieben, müssen wir uns in ihre Abhängigkeit begeben und uns selbst aufgeben. Und deswegen denke ich, ist dieser Satz extrem wahr. Jede lebensverändernde Liebe zu Menschen mit großen Problemen und Nöten ist eine Art stellvertretendes Opfer. Liebe heißt, Lasten anderer mitzutragen. Und diesen Satz, den hat einmal Bonhoeffer geprägt. Ich denke, da steckt viel Wahrheit drin. Jeder, der einem anderen vergibt, trägt dessen Sünden. Denn wenn plötzlich jemand gegen dich Schuld aufträgt und du trotzdem noch lieben musst, ja, dann kommt die Vergebung ins Spiel. Und das bedeutet, dass du Sünden mittragen musst von ihm. Anders ist Vergebung nicht nötig. Und das sind Dinge, die sind unmöglich zusammenzubringen. Gott liebt uns, er möchte unsere Lasten mittragen, aber er kann sich nicht verleugnen, sagt die Bibel an mehreren Stellen. Er kann sich nicht verleugnen, denn er ist gerecht und er ist gnädig, aber beides zusammen geht nicht, denken wir. Es geht nicht. Das ist unmöglich. In diesem Spannungsfeld stand Gott im gesamten Alten Testament. Aber er hat sich was für diesen Gerichtssaal überlegt. Denn er möchte uns. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Er möchte mit dir zusammen leben. Und diese Überlegung mündet in diesem stellvertretenden Opfer. Das Prinzip des stellvertretenden Opfers haben wir in dem Anspiel gesehen. die Kinder, die Küken, die leben aufgrund des Opfers, was diese Frau Weiß gebracht hat. Und das ist mein Ostertext. Eigentlich ein Karfreitagstext, muss man sagen. Weil mir wurde das Anspiel vorgegeben und deswegen habe ich mich auch sehr auf dieses Prinzip der Stellvertretung konzentriert. Warum der Tatort Golgatha? In Römer 3 heißt es, das ist jetzt Luther-Übersetzung, ich habe es gleich noch in einer etwas einfacheren Übersetzung. Da steht, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch Gesetz und Propheten. Ich rede aber vor der Gerechtigkeit vor Gott, also nicht vor den Menschen, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie, also wir, sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen und werden ohne Verdienst, also aus Gnade, gerecht gemacht durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut zum Beweis seiner Gerechtigkeit, indem er Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit der Geduld Gottes, nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu beweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht macht den, der da aus dem Glauben ist an Jesus. Ein gewaltiger Text. Ein gewaltiger Text. Er sagt hier, es ist uns offenbart worden, was die Gerechtigkeit vor Gott heißt. Schon durch Propheten und das Gesetz, das Alte Testament. Es ist unendlich. Es ist nicht machbar, dass wir in Gottes Nähe kommen. Das ist bezeugt. Aber jetzt ist auch noch bezeugt, dass Gott uns vergeben kann, trotz dieser Gerechtigkeit. Nämlich, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Er hat Gerechtigkeit und Gnade vereint. Ich möchte es nochmal in einer anderen Übersetzung lesen. Das ist, glaube ich, die evangelistische Übertragung oder Übersetzung, wie er es auch immer nennt. Doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes unabhängig vom Gesetz sichtbar geworden. Und das wird vom Gesetz und den Worten der Propheten bestätigt. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugute. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Gott hat bewiesen am Kreuz, dass er beides sein kann. Denn der Herr Jesus nimmt unseren Platz ein. Er setzt sich auf die Anklagebank. Er wird zur Sünde gemacht und Gott schüttet auf ihn all seinen Zorn aus, der eigentlich uns gelten müsste. Die gerechte Strafe wurde übernommen von Jesus Christus. Gerechtigkeit und Gnade sind in ihm vereint. Und damit beweist er auch gleichermaßen, dass er gnädig sein kann. Denn hier steht, wer das glaubt, dem vergibt er. Und deswegen können wir sagen, bei Gott gilt nicht Gnade vor Recht, sondern Gnade und Recht. Es ist niemals außer Kraft gesetzt worden. Im Kreuz sind Gerechtigkeit und Gnade vereint. Das ist gewaltig. Ein Satz von C.S. Lewis. Das Wesen der Sünde besteht darin, dass der Mensch an die Stelle Gottes tritt, während das Wesen des Heils darin besteht, dass Gott an die Stelle des Menschen tritt. Der Mensch stellt sich selbst dorthin, wo nur Gott zu sein verdient. Gott stellt sich selbst dorthin, wo nur der Mensch zu sein verdient. Nur wir verdienen, am Kreuz zu sein. Nur wir verdienen diese Strafe. Nur an uns müsste dieser korrekte Maßstab bemessen werden. Aber Gott hat sich selbst dorthin gesetzt, in seinem Sohn. Er hat sich selbst dorthin begeben, wo nur wir verdienen zu sein. Und das Wesen der Sünde, das liest man aus der Schrift ganz deutlich heraus, bedeutet, dass du dich an die Stelle Gottes setzt. Dass deine Wünsche, du versuchst, das, was in dir drin ist, zu erfüllen durch Egoismus, durch Sucht nach dir selbst. Du setzt dich an die Stelle, die eigentlich nur Gott gebührt. Und das Wesen des Heils ist genau das Gegenteil. 2. Korinther 5, Vers 21. Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Das ist genial. Das ist genial. Er hat den auf den Platz geschickt, der dir gebührt, damit du in ihm gerecht wirst, gerecht gesprochen, mit der du vor Gott bestehen kannst. Denn nur dieses Opfer erfüllt alle Standards Gottes, die Standards seiner Gerechtigkeit. Das ist so gewaltig. Noch ein genialer Vers. Kolosser 2, Vers 14. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen dich stand. Und er hat ihn aufgehoben. Und er hat ihn ans Kreuz geheftet. Da hängt er, dein Schuldbrief. Und er ist getilgt. Du brauchst nichts mehr tun. Du bist gerecht. Die Frage ist aber, wie bist du gerecht? Wie kommst du dahin? Und auch das sehen wir in den Versen, die wir vorher gelesen haben. Da wird das mehrfach betont. Das ist jetzt die neuere Übersetzung. Diese Gerechtigkeit und die Gnade, die kannst du nur in Anspruch nehmen, wenn du das glaubst. Es hört sich mega einfach an. Du musst das stellvertretende Opfer Christi für dich in Anspruch nehmen, indem du daran glaubst. Jeder, der das verpasst, nimmt dieses Opfer nicht für sich an und bekommt diese Strafe irgendwann. Das sagt die Bibel ganz klar. Er wird seine Gerechtigkeit beweisen, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Er wird es dir beweisen. Er beweist es, dass du gerecht bist. Aber nur, wenn du an Jesus glaubst. Warum, haben wir die Frage gestellt, warum war dieser Tatort Golgatha nötig? Es war nötig, um uns zu gewinnen. Denn ohne ein stellvertretendes Opfer gäbe es nur Gericht. Die Gerechtigkeit würde nur uns gelten. Er gibt uns dadurch den Raum zur Umkehr. Denn wenn er als bloßer Richter kommen würde, dann hätten wir keine Chance. Das habe ich schon gesagt, im Kreuz lässt Gott nicht Gnade vor Recht ergehen, sondern Gnade und Recht. Und diese Gerechtigkeit können wir für uns beanspruchen. Und jetzt passiert im Gerichtssaal etwas ganz Geniales. Es steht später in der Bibel. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Wenn es aber doch geschieht, wir wollen nicht verheimlichen, dass der Christ, der das für sich beansprucht, doch auch mal sündigt. Ja, wenn es aber doch geschieht, sollt ihr wissen, wir haben einen Anwalt beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Dieser Auferstandene, der setzt sich dann auf die Bank, wo du sitzt, die Anklagebank, und er wird dich verteidigen. Er sagt, ich habe mein Blut für den vergossen. Das spricht vor dem Richter. Dieser Mensch bleibt gerecht. Er, der nie Unrecht getan hat, ist zum Sühnopfer für unsere Sünden geworden und nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Es ist nicht so, dass der Christ ein perfektes Leben führt. Nein, auch er tut noch Sünden. Aber er hat einen Anwalt bei dem Vater, der ihn verteidigt. Der sagt, dieser Mensch steht unter meinem persönlichen Schutz. Das hat mich wieder so begeistert, dass ich das Kreuz so sehen konnte, dass Gott dort eine Lösung findet, dass er sich treu bleibt und trotzdem uns alle zu sich zieht. Wie gewaltig ist das? Gerechtigkeit und Gnade sind vereint. Und wir können beides für uns in Anspruch nehmen. Gerechtigkeit und die Gnade. Das ist gewaltig. Und ich hoffe für dich, dass du daran glaubst, daran glauben kannst. Denn in dem Moment, wo du das glaubst, setzt sich ein neuer Anwalt neben dich. Und verteidigt dich. Man würde sagen, bis aufs Blut. Das trifft nämlich auch zu. Er verteidigt dich bis auf sein Blut. Vor Gott. Das ist wunderschön. Jetzt habe ich wenig zu Ostern gesagt, also zu Auferstehung gesagt. Denn das Genialste ist eigentlich an dem Ganzen noch, dass er nur deshalb Anwalt ist, weil Gott dieses Opfer angenommen hat. Er hat es bestätigt, er hat gesagt, dieses Opfer ist für mich gültig. Der Gerechteste aller Gerechten ist auferstanden. Ich erwecke ihn zum Leben und er darf neben mir Platz nehmen. Das sagt der Vater zu seinem Sohn. Und ich habe eins, also das ist für mich, das ist mein Lieblingszitat aus der gesamten Geschichte der Menschheit, also abseits von der Bibel. Aber das ist wirklich eins der genialsten Zitate. Ich habe jetzt leider nicht mehr die Zeit, also mir wurde vorher eingebläut, du darfst nur 35 Minuten reden und dann wirst du abgewürgt. Ihr wollt ja auch alle ein Osteressen zu euch nehmen und so. Aber dieses Zitat muss ich euch mitgeben. Denn das hat einer der größten Generäle der Menschheit gesagt. Und ich lese es mir immer wieder durch, weil ich es genial finde. Der sagt, alles an Christus, also Napoleon kennt ihr, oder? Alles an Christus erstaunt mich. Sein Feuer beeindruckt mich tief und seine Willenskraft beschämt mich. Zwischen ihm und wem immer auf der Welt gibt es keinen Vergleich. Er ist wahrhaftig einzig. Seine Gedanken, die Wahrheit, die er verkündet, seine Art zu überzeugen, lassen sich weder durch menschliche Bildung noch durch die Natur der Dinge erklären. Das hat er ganz am Ende seines Lebens gesagt. Je weiter ich mich nähere, je gründlicher ich forsche, desto schleierhafter wird mir alles. Alles bleibt erhaben, von einer Erhabenheit, die überwältigt. Seine Religion ist die Offenbarung einer Intelligenz, die bestimmt nicht die eines Menschen ist. Es gibt darin eine tiefe Originalität, die eine Reihe von bis dahin unbekannten Worten hervorgebracht hat. Jesus borgte sich nichts von unserem Wissen aus. Nirgendwo, außer einzig in ihm selbst, lässt sich die Nachahmung oder das Beispiel seines Lebens finden. Seine Originalität gipfelte im Kreuz, als ein Gerechter ungerecht starb, um Gerechtigkeit zu erwirken. Gnade ist nur möglich durch diesen Akt der Liebe, dem nichts in der Geschichte gleichkommt. Ich suche vergeblich in der Geschichte etwas, das Jesus gleich ist oder dem Evangelium nahe kommt. Weder Geschichte noch Menschheit, noch die Jahrhunderte, noch die Natur bieten mir etwas dar, mit dem ich es vergleichen oder erklären kann. Alles hier ist außerordentlich. Je mehr ich das Evangelium bedenke, desto sicherer bin ich mir, dass es dort nichts gibt, das nicht jenseits des Gangs der Ereignisse und allen menschlichen Verstehens ist. Ich habe mit all meinen Armeen und Generälen nicht ein Vierteljahrhundert lang mir auch nur einen Kontinent unterwerfen können. Und dieser Jesus siegt ohne Waffengewalt über die Jahrtausende, über die Völker und Kulturen. Zu dieser Stunde würden Millionen Menschen für Jesus sterben. Ich habe zwar auch große Menschenmengen zu enthusiastischer Anhängerschaft bewegt. Sie wären für mich gestorben. Aber hierzu musste ich präsent sein, mit dem elektrisierenden Einfluss meiner Blicke, meiner Worte, meiner Stimme. Wenn ich die Menschen sah und zu ihnen sprach, entzündete ich in ihnen die Flamme der Hingabe. Jesus Christus hingegen zieht durch einen gewissen mysteriösen Einfluss, auch wenn bereits Jahrhunderte vergangen sind, so sehr die Herzen der Menschen zu sich hin, dass Tausende auf ein Wort hin für ihn durch Feuer und Flut gehen und dabei ihr eigenes Leben nicht wert erachten würden. Und ich komme nur zu diesem einen Schluss. Dieser mysteriöse Einfluss war die Auferstehung. Er muss wahrhaftig auferstanden sein. Wie anders war es möglich, dass die Jünger, die verängstigt sich eingesperrt hatten, nachdem er gekreuzigt wurde, weil sie Angst hatten, dass sie in der nächsten Sekunde auch gekreuzigt werden. Sie hatten Angst vor den Römern. Wie anders war es möglich, dass sie 2 bis 3 Tage später vor Tausenden predigten und bezeugten, dass Jesus auferstanden war, dass sie ihn gesehen haben. Dieser mysteriöse Einfluss, das muss die Auferstehung gewesen sein. Es kommt nichts anderes in Frage. Jesus lebt. Jesus lebt und er spricht als Anwalt für uns. Aber die Frage ist, nehmen wir das für uns in Anspruch? Nimmst du es für dich in Anspruch? Glaubst du das, dass er stellvertretend für dich die Klage auf sich genommen hat, zur Sünde wurde und gestorben ist am Kreuz für deine Sünden, die dort am Kreuz als Schuldbrief gegen dich standen und dort hingeheftet wurden? Mit Nägeln. Wenn du es nämlich nicht glaubst, dann ist dieser Schuldbrief noch da. Sind die Forderungen gegen dich noch da? Und du hast keinen Anwalt, der für dich spricht vor Gott. Und ich wünsche jedem hier, dass er diese Erfahrung macht, dass er begnadigt wird und gleichzeitig noch gerecht gemacht wird. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Napoleon hat es erlebt. Er war begeistert von diesem Jesus, von diesen Gedanken des Evangeliums, von dieser Originalität, die Gott da reingelegt hat, von dieser übernatürlichen Intelligenz, die auch darin steckt. Nur im Kreuz verstehen wir, dass Gnade und Gerechtigkeit vor Gott gelten können, gleichzeitig. Und ich bete für euch, dass ihr es für euch annehmen könnt.